Das Thema für diesen Vormittag lautet, wie Gott in die Kriege auf Erden einwirkt. Zunächst etwas Ähnliches wie ein Vorwort. Es sind schon mehr als 10 Jahre her, dass ich mit dem Wohnmobil in Israel war. Die letzten Tage war ich am See Genezareth, besonders an der Ostseite. Sind Eindrücke, die ich nie vergessen werde. Das war Ende Mai. Und dann zum Schluss bin ich auch noch auf die Golanhöhen da hochgefahren. Habe ein bisschen so rumgeschaut und habe festgestellt, sehr gut getarnt gab es da Stellungen des israelischen Militärs. Einen Tag später hat es geknallt. Da gab es eine Auseinandersetzung. Sag ich, Herr, du bist doch gut, dass ich da nicht hineingeraten bin. Einen Tag vorher sah ich das noch alles, einen Tag später kriegerische Auseinandersetzungen. Aber dieses Spannungsfeld Syrien, Israel ist eine uralte Sache. Und da fragt man sich, warum lässt doch Gott, wenn er ein Gott der Liebe ist, solches zu. Und alle diejenigen, die Gottes Liebe in Jesus Christus erlebt und erfahren haben, die sehen das auch ganz anders, als wenn man das nur mit dem Gesetz sieht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Israel hat noch die Decke vor den Augen. Kann nicht anders denken. Muss so denken. Solange sie Jesus nicht kennen. Und Syrien sowieso. Die wollen natürlich die Golanhöhen wieder zurückgeben. Wenn man Jesus nicht kennt und das alles nur politisch betrachtet, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, so kann man Israel ja auch nicht verstehen. Und weil Israel ja Gott repräsentieren soll, können viele in unserer Welt auch Gott nicht verstehen. Ich kann den Mann verstehen, der nach einem biblischen Vortrag zu mir kam und gemeint hat, Herr Wegner, ich verstehe das Christentum nicht. Was gibt's da für hässliche Kriege in der Bibel? Was werden da für Ehebrüche geschildert? Von dem sogenannten auserwählten Volk. Wie soll man so einen Gott der Gewalt, der kriegerischen Auseinandersetzung noch begreifen und verstehen können. Um diesen Gott zu verstehen, rate ich als Missionar und Seelsorger, doch in die Bibel hineinzuschauen und dieses Thema einmal mit den Augen der Bibel zu betrachten. Und das wollen wir jetzt tun. Da steht im 2. Buch der Könige, Kapitel 6, von Vers 8 bis 23, eine höchst interessante Begebenheit, die uns zeigen möchte, wie Gott zu den Kriegen steht. Wie Gott kriegerische Auseinandersetzungen sieht und wie er versucht, solche Spannungen zu glätten, zum Frieden zu bringen, zum guten Ende zu führen. Da heißt es, und der König von Aram, das ist ja Syrien, führte Krieg mit Israel, beriet sich mit seinen Obersten und sprach, das waren die Militärexperten, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst. Denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und von dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Und das tat nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber, und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch, mein Herr und König. Sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel. Auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich ihn sende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit, nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach, du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land. Liebe Geschwister, wie sich so Spannungen zwischen Völkern und Militärblöcke aufbauen können, brauche ich nicht erklären. Das können wir täglich beobachten und erfahren. Wenn man aber die göttlichen Zusammenhänge dann sieht, dann hat das Ganze doch ein ganz klein wenig einen anderen Aspekt. Gott hatte das Land Kanaan, den Nachkommen Abrahams, ganz fest zugesagt. Hat ihnen aber auch erklärt und hat ihnen gesagt, wenn ihr so lebt wie die Ureinwohner, den Götzen opfert und dient, sogar eure eigenen Kindern den Götzen opfert und nicht dem Gott die Ehre gibt, dann wird euch der Herr genauso wie die Völker Kanaans von dem Ort, den er euch versprochen hat, vertreiben. Leider hat sich Israel nicht an seinen Gott gehalten. Deshalb wurden sie von verheißenem Boden, von dem von Gott ihnen versprochenen Boden und Land, vertrieben. Das sind gewisse Parallelen bis zum heutigen Tag. Gott hat auch uns wunderbare Versprechungen gegeben. Ganz wunderbare Verheißungen hat er gegeben. Und wenn wir seine Gebote halten, den Bund, den Vertrag mit unserem Gott halten, dann löst Gott seine Versprechen in unserem Leben auch ein. Ich kann beobachten in der Seelsorge, wenn ein Mensch sich nicht an die Gebote und Anordnungen Gottes hält, dass er vom verheißenen Boden verstoßen wird. Genauso wie Israel. Jeder, der getauft ist auf den Namen Jesu Christi, hat Vergebung der Sünde, steht mit Gott in einem Gewissensbund. Ganz einfach und grob dargestellt. Herr, ich vertraue mein Leben dir an. Du vergibst mir meine Sünden. Ich will alles, was du über meinem Leben beschließt und beschlossen hast, das will ich akzeptieren. Freude und Leid. Näher noch näher, fest an dein Herz. Zieh mich, Herr Jesu, doch himmelwärts. Und das tut er. Und wenn ich aber weggehe von Gott, wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Das war bei Israel immer wieder so. Auch in meinem Leben habe ich das so beachtet. Gehe ich eigene Wege, vom Egoismus getrieben, vergängliche Interessen, dann geht der Segen, der Friede Gottes weg aus meinem Leben. Gehe ich mit ihm, lasse ich mich leiten, lasse ich Kurskorrekturen vornehmen von ihm, dann geht's dem wunderbaren ewigen Ziel entgegen, dem ewigen Jerusalem zu, wie unsere Sänger gesungen haben. Israel musste das erfahren. Je nach Herzenseinstellung seinem Gott gegenüber war Segen da, war Friede da, war Sicherheit da. Hat man Gott vergessen, hat man Gott an die zweite, dritte Stelle gesetzt in seinem Leben, dann kam Not, Hungersnot kam, Kriege, kriegerische Auseinandersetzungen, Herzeleid, Krankheiten sind gekommen. Und so hatte das Volk immer wieder lernen müssen, zurückzukehren zu Gott. Jetzt war zwischen Syrien und Israel schon Spannung gewesen, schon vorher. Was mich aber ganz interessiert und zu denken gegeben hat, ist dieser syrische König. Der hatte kurz vorher einen General, so nenne ich das einmal, einen Militärstrategen, der sein Handwerk verstanden hat. Ein Experte. Und wegen seiner Fähigkeit hat Gott den Syrern Sieg gegeben, Wohlstand gegeben. Nur wo sie dann angefangen haben, in Israel Streifzüge hineinzuschicken, um auszukundschaften, um strategisch wichtige Stellen wie Wege, wie Brücke, Zufahrtswege auszukundschaften, Gefangene dazu machen. Da hat Gott auf seine Art und Weise eingegriffen in diese für Israel, dem auserwählten Volk, schädliche Entwicklung. Wenn wir, liebe Geschwister, angegriffen werden, das bezieht sich so auf innere Vorgänge von Syrer, die in uns eindringen wollen, dunkle Kräfte, schlechte Interessen, das sieht dann Gott alles. Jetzt hatte Gott aber auf seine Art und Weise diesen fähigen Mann mit Krankheit geschlagen. Er hatte den Aussatz. Und jetzt war ein Mädel da, so wird uns vorher berichtet. Die wurde von den Eltern weggerissen. Durch solche syrische Streifzüge. Ich könnte Vergleiche ziehen. Ist die Drogenwelt, ist die kriminelle Welt. Wie viele junge Menschen werden da durch Radikalismus, durch Fanatismus beeinflusst von ihren Eltern, vom Elternhaus, von guten Freunden weggezogen, geraten in Gefangenschaft, kommen immer tiefer, immer massiver in solche Einflüsse dann hinein und schließlich verlieren sie ihren Halt. Ich denke, man hat die Eltern umgebracht bei diesem Mädel, israelischen Mädel. Das war schrecklich für sie. Und weil sie vielleicht hübsch war, ein hübsches Gesicht hatte, attraktiv ausgesehen hat, hat man gedacht, so ein schönes Mädel kann man doch nicht umbringen. Das nehmen wir mit. Und sie haben es durch den Streifzug, ich darf einmal sagen, entführt. Menschenraub könnte man das nennen. Was die alles dann mitgemacht hat, außer dass vielleicht das Elternhaus zerstört wurde, Brüder umgebracht wurde, was da auf dem Weg alles geschehen sein mag, da frage ich mich, wenn sie an ihren Gott geglaubt hat, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, da muss es eine schwere Erschütterung gegeben haben. Herr, warum lässt du das zu? Warum dies schwere Leid? Warum dies furchtbare Unrecht? Und jetzt verliere ich noch meine Heimat, komm in die Sklaverei, so nenne ich das einmal. Und dann war sie bei diesem Naemann im Haushalt. Nicht mit 1.000 oder 1.500 oder 2.000 Euro Gehalt. Nicht mit geregelter Zeit. Das war ganz schlimm alles für sie. Und sie hat keine Bitterkeit. Ich staune, welches Mitgefühl und Mitleid dieses israelische Mädel da mit dem aussätzigen Naemann hatte. Die hat den Glauben gehalten und bewahrt. Und solche Menschen braucht Gott auch in unserer Zeit, wenn es Spannungsfelder gibt, herzlose, lieblose, vielleicht kriegerische Auseinandersetzungen, dann brauchen wir solche Leute, die in der Zeit des Unrechts, der Grausamkeit, ihren Glauben, ihr Vertrauen zu Gott nicht verloren haben. Sie sagt ganz zu der Frau Naemann, ach, dass mein Herr doch da in Samaria wäre bei dem Prophet. Da könnte ihm geholfen werden. Jetzt hätte die Frau Naemann sagen können, hast du nicht genug Arbeit? Was willst du als Sklavin dich in unsere familiären Angelegenheiten einmischen? Gut, ich werde da dir noch zusätzliche Aufgaben geben, dass dir die dummen Gedanken vergehen. Hat sie nicht. Ich frage mich, wieso? Schlicht und einfach, weil die das Mädel beobachtet haben. Die war zuverlässig. Die hat nie schlechte Laune gehabt. Die hatte gelernt, alles aus des Herrn Hand zu nehmen. Freude und Leid, auch Unrecht. Man hat das Mädel beobachtet. Die Frau Naemann bringt das, was dieses Mädel sagt, die Sklavin sagt, zu ihrem Mann. Und der bringt es vor den König. Schaut, das sind solche ganz natürliche Alltagsereignisse. Was ich damit sagen und erklären möchte, liebe Geschwister, solche natürliche Alltagsereignisse kann Gott von den Leuten, die Glauben behalten, denn die Ungerechtigkeit nimmt überhand und die Liebe erkaltet in den meisten. Wer aber beharrt in der Liebe zu Gott, wer sein Vertrauen nicht wegwirft, den kann Gott als sein Werkzeug benutzen. Deshalb berichtet uns die Bibel das. Und das sagt der Naemann dem König. Und der Naemann war mit seinen Fähigkeiten dem König ungeheuer wertvoll. Den Mann darf der Aussatz nicht hinwegraffen. Der ist von unschätzbarem Wert. Darf ich das ein bisschen umformen? Du, lieber Zuhörer, du darfst von der Sünde, vom Aussatz nicht weggerafft werden. Du bist für deinen Gott ungeheuer wert. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott hat ein Interesse an dir. Und wenn du aussätzig bist, nun, das ist keine übliche Krankheit bei uns. Aber es gibt andere. Und wenn du drogenabhängig bist, und wenn du nikotinabhängig bist, und wenn du sexuell pervers bist, und wenn du das Finanzamt betrogen hast, wenn du Herzeleid angerichtet hast in deiner Familie oder in der Gemeinde Schaden angerichtet hast, obwohl, verzeiht mir den Vergleich, ist verletzend, ich weiß, obwohl Aussatz in deinem Leben ist, obwohl du angefressen bist von Neid, von Hass, von Lieblosigkeit, obwohl du keinen Sinn mehr im Leben siehst, hat dich Gott lieb. Und er will nicht, dass du zerfressen, zerstört wirst von der Sünde. Die Sünde ist der Leute Verderben. Die Gabe Gottes ist aber das ewige Leben. Komm dahin, wo Gottes Geist arbeitet. Nahe Mann unserer Zeit. Lass dich heute Vormittag dahin ziehen, wo Gott redet, wo Gott wirken, wo Gott eingreifen kann. Ich staune, der hätte das nie gemacht, der König von Syrien, Hilfe zu suchen, wenn er nicht in einer Notlage gewesen wäre. Aber weil er in einer Notlage war, der Mann war unentbehrlich, hat er tief ins Staatssäckel hineingegriffen und sagt, da, geh hin, komm gesund wieder zurück. Ich habe das schon erlebt, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Gott ist mächtig in der Versammlung seiner Heiligen. Da, wo Gottes Geist und arbeitet und wird, da kann es passieren, auch heute noch, dass ein Mensch von der Sünde gebunden und geplagt kommt und befreit wieder zurückgeht. Und so kam er da. Ich muss jetzt verzichten, wie das abgelaufen ist. Sein Dünkel, seine Eigenbewertung, die musste reduziert werden. Er musste demütig sein, sich in den Jordan hineintauchen zu lassen. Er musste, obwohl er immer Befehle gegeben hatte, lernen, selber zu gehorchen, sich etwas sagen zu lassen. Und wo er darauf eingegangen war, das war da ganz anders in Samarien, als das in Syrien gewesen ist. Und in der Gemeinde unseres Herrn, da ist es ganz anders. Da gelten ganz andere Maßstäbe als in der politischen Welt draußen. Und wenn es jemand fertig bringt, sich unter Gottes Wort zu beugen, demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes, dann geschieht heute noch ein Wunder. Er ging geheilt zurück. Warum sage ich das? Ich will damit sagen, Gott hat auch zu dem König von Syrien geredet. Wo der geheilt wieder zurückgekommen ist, da hat doch der staunen müssen. So etwas vom Aussatz befreit zu werden, das gibt's in Syrien nicht. Wie ist das geschehen? Und dann hat ganz bestimmt der nahe Mann, der sich geweigert hatte, andere Götter anzubeten, nur noch den Gott Israels. Dann hatte der König da ganz gewiss einen Eindruck gehabt von Gott. Und was tut er? Er schickt wieder Streifzüge nach Israel hinein. Machtgier, Geldgier, der Drang zum Okkupieren, der Drang der Großen, der Machthaber. Aber nicht nur die Großen. Auch kleine Leute können geldgierig sein. Auch kleine Leute versuchen, ihre Umgebung zu beherrschen, anstatt Liebe zu geben, anstatt Liebe zu praktizieren. Will man die anderen in seinen Einfluss hineinziehen? Er schickt wieder Streifzüge hin. Und Gott ist immer noch da. Diesen Syrer, diesen gierigen, Geld- und machtgierigen Menschen, den hat Gott immer noch im Visier. Er will ihm vom Hass, von der Lieblosigkeit, von der Menge Geld auszugeben für Waffenrüstung, will er ihn zur Liebe, zur Einsicht helfen, damit er lernt, sich in der Völkerwelt besonders dem auserwählten Volk gegenüber richtig zu verhalten. Ja, die waren wieder da reingefallen. Und Gott hat das gesehen. Und jetzt versuche ich zu erklären, wie Gott einwirkt in solche kriegerische Auseinandersetzungen. Da waren moderne Waffen auf der einen Seite, da waren kriegsfähige Leute. Aber was mich so sehr freut, ihr Lieben, der nahe Mann war bei diesem Streifzug nicht mehr dabei. Der hat nicht gesagt, ja, mein König, ich stehe dir zur Verfügung. Ja, mein Herr, meine Fähigkeit gehört nach wie vor dir. Aber gegen das auserwählte Volk, gegen die Gotteskinder, da bin ich nicht mehr bereit, ungerechte Handlungen zu begehen. Und so hatten die angreifen wollen und einen Hinterhalt gelegt. Sie wollten das israelische Militär ausschalten, damit das Volk keinen Schutz mehr hätte, um es einzuvernehmen. Auch bei dir möchte der geistliche Führer, die weltliche Macht, Einfluss gewinnen bei dir. Er möchte den Schutz, der Feind, die Waffenrüstung Gottes, den Schutz über dir, den Schutz Gottes möchte er ausschalten, damit er in dein Denken, in dein Fühlen hineinkommt, Wünsche, Begierden weg, Interesse weckt in deinem Leben, die Gott entgegen sind. Dieser Bericht, historische Bericht in der Bibel, hat mir ungeheuer viel zu sagen. Jetzt war aber Gott da und er hatte einen Mann, das war der Elisa. Zu dem konnte Gott reden. Und Gott sprach zu ihm, du pass auf, da wird für Israel ein Hinterhalt gestellt. Auch bei dir und bei mir werden Hinterhalte gestellt. Pass auf, gehe da und dahin. Und so kam es, wenn die Syrer einen Hinterhalt gelegt hatten und meinten, jetzt hätten sie Israel, dann war die israelische Prophetie, ich nenne das Salbung. Das ist so wertvoll. Die Salbung, die Eingebung von oben. Nur ein ganz winzig, kleines, bescheidenes Beispiel. Ich bin Mensch und habe viele Fehler. Jetzt habe ich festgestellt, im Alter werden die Fehler nicht weniger, sie werden sogar mehr. Da kommt zu allem noch die Vergesslichkeit hinzu. Ich weiß nicht, ob wir Leute hier haben, die auch ab und zu mal vergessen. Ich sagte das meinem ältesten Sohn, der hat ja das schwäbische Reifealter auch schon hinter sich, mit 40, der ist jetzt 45, sage ich ihm, du, dein Vater vergisst immer mehr. Sagt er, was willst du denn? Ich vergesse auch schon jede Menge. Und so war ich von einer Evangelisationsreise gestern spät nach Hause gekommen. Eine Woche Evangelisation in Gelsenkirchen, eine Woche Evangelisation in Dortmund. Dann kam ich zurück, weil ich sonntags vormittags hier sein wollte. Und die Leute haben mir Geschenke mitgegeben, Marmelade. Und eingekauft habe ich da auch, weil man dort manches billiger bekommt als hier. Ja, mein Kofferraum, der war wunderschön voll und dann habe ich ausgeladen, schön ausgeladen. Und da waren Tüten und da waren Päckchen und Marmeladegläser und Unterwäsche. Naja, ich hatte ordentlich eingekauft. Und dabei beim Ausladen habe ich meinen Autoschlüssel verloren. Und ich habe gesucht. Meinst du, ich hätte herausbekommen, wo ich den habe hingesteckt? Ich habe aufgeschlossen, da war so viel zu nehmen, habe ihn irgendwo abgelegt, in eine Tüte hineingelegt. Der war weg. Wenn ich dann erregt bin und anfange zu suchen, das ist nicht gut, wenn man erregt wird. Dann macht man dann noch mehr Fehler und dann wird man dann ungehalten. Jetzt war es nahe dabei, jetzt wollte da der Syrer kommen. Ja, Gott hätte das doch verhindern können. Ja, warum hat er das nicht? Da war Ärger, das war so ein Syrer, der da in mein Denken, in meine Gefühlswelt hineingefallen war. Habt ihr sowas auch schon erlebt? Gott hätte das doch auch verhindern können. Hat er aber nicht. Ja, dann habe ich so eine Stunde gesucht und ich merke, der Verdruss, der steigt immer mehr. So ein Alltag und so viel Zeug, das viele Zeug, das wir da alles haben. Ach, diese hunderte und noch mehr Dinge, nötige und auch unnötige Dinge. Ich weiß ja nicht, wie voll dein Haus ist, vor lauter Dinge, von denen du gemeint hast, die könnte man irgendwann einmal gebrauchen und jetzt sind sie im Weg. Dann bin ich müde geworden, habe ich gesagt, Ärgern hat keinen Wert. Herr, du weißt, ich brauche den Autoschlüssel und müde war ich vielleicht von der langen Fahrt und von den schwierigen Aufgaben. Und dann habe ich mich hingelegt und bin ganz bald eingeschlafen. Und Gott kann beim Heinrich Wegner viel mehr tun, wenn er so den Verstand, die Fantasie zur Ruhe gebracht hat. Als wenn die Fantasie arbeitet, beunruhigt wird, verunsichert wird, wenn Sorgen kommen, wenn Befürchtungen kommen, wenn man sich ausmalt, wie das wird, wenn ich am Sonntag keinen Autoschlüssel habe, da habe ich mich hingelegt und bin richtig tief eingeschlafen. Und da habe ich einen Traum. Und da laufe ich unter Gerümpel, unter lauter Dinge, die man meint haben zu müssen und braucht sie doch nicht in unserer Wohlstandsgesellschaft. Da sehe ich meinen Schlüssel da liegen unter unnötigen Dingen, ach, die keinen Wert hatten. Gerümpel will ich das nennen. Aber ich hatte so Freude in dem Traum, dass ich meinen Schlüssel wiedergefunden habe, wie die Frau den Groschen verloren hat. Freut euch doch mit mir, ich habe meinen Groschen wiedergefunden. Und als ich aufwachte, ich wusste, ich werde meinen Schlüssel finden. Jetzt räumst du voll fertig aus. Und tatsächlich beim bedeutungslosen, vergänglichen Gerümpel, da fand ich meinen Schlüssel. Aber ich hatte die Gewissheit, ich finde den Schlüssel wieder. Gott muss zur Ruhe bringen. Wisst ihr, wie ich solche kleine Eingebungen nenne? Das sind Geschenke des Himmels, das hatte Israel, die Prophetie. Und das gibt Gott auch. Seinen Jüngern hat er gesagt, wenn sie euch vor eure Rathäuser führen werden, zur Verantwortung ziehen, nicht über eure Geschäfte, nicht über eure Spekulationen, sondern wenn ihr das Evangelium verantworten wollt, wenn ihr mir dient, dann sollt euch keine Sorgen machen und dann neigen wir dazu. Dann macht euch keine Sorgen, denn eures Vaters Geist wird euch das geben, was ihr braucht. Ich nenne das Gott erleben. Wenn Gottes Geist, wenn Gottes Reden Raum gewinnt in unserem Leben. Und bei der Syrer, da war nur, bei diesem Bericht, da war nur Gier, Machtgier, Okkupation war da. Und bei Israel, da waren auch Probleme, aber da war ein Prophet, da hat Gott reden können. Kann Gott in deinem Leben reden? Kann er so reden zu dir, wie er zu Paulus geredet hat, zu den Männern Gottes? Jetzt ganz interessant, die Zeit geht ja so schnell rum, liebe Geschwister, aber ganz interessant ist es. Dieser König von Syrien, der merkt auf einmal, da stimmt irgendetwas nicht. Das sind keine gewöhnliche Auseinandersetzungen hier, in die ich hineingeraten bin, die mit militärischer Gewalt, mit raffinierter Diplomatie gelöst werden können. Ich verstehe das nicht. Wenn wir da hinkommen, da sind die weg. Da muss ein Spion bei uns in der Mitte sitzen. Ja, dass das Misstrauen untereinander hat angefangen. Wie bei der UNO, wie bei der NATO, wie in Europa, Misstrauen untereinander. Weißt du, was da fehlt? Die Eingebung Gottes. Die Gesetzgebung unseres Gottes fehlt. wollt ihr mir nicht endlich sagen, wo der Spion bei uns sitzt? Einer war unter den Syrern, stell dir das einmal vor. Der hat eine Ahnung von der Prophetie Israels. Es ist schön, wenn es im Volk hin und wieder einen gibt, der eine Ahnung hat, was Prophetie, was Eingebung Gottes ist, was Geisteswirken ist. Nein, hat er gesagt, wir sind loyal zu dir. Da ist kein Verräter, aber da ist ein Prophet, der sagt den Israeliten, was du vorhast, sogar was du auf deinem Lager treibst. Der Prophet, dem zeigt Gott alles. Hu, hat er gesagt, das ist ja eine Sache. Dann ist der eine Mann, der Salbung hat, der mit Gott reden kann, ja gefährlicher als die ganze militärische Macht Israels. Ein Mensch, der reingewaschen ist mit dem Blut Jesu, der Vergebung seiner Sünden hat, bei dem der Geist Gottes wirkt und arbeitet, ist für die Hölle, für die Gewalt, für Egoismus viel gefährlicher. Dann müssen wir uns den einen schnappen, den müssen wir haben. Ja, aber der stand unter dem Schutz Gottes. Und dann hat er ein mächtiges Heer ausgesandt, und das ist interessant jetzt. Und hat die Stadt total eingenommen. Gegen wen führen die Syrer Krieg? Gegen wen führen die Finsternismächte, die Liebhaber und Anbeter von Gewalt und militärischem, technischem Fortschritt? Gegen wen führen die Krieg? Gegen die Kinder der Salbung. Ich bin so froh für die Bibel, dass die mir zeigt, um was es eigentlich geht hier in dieser Welt. Es geht um die Zubereitung der Söhne und Töchter unseres Gottes, um die Träger der kommenden Welt Jesu Christi, um die Teilhaber der ersten Auferstehung, die einmal mit Jesus regieren werden für 1000 Jahre, um die geht's. Und gegen die führt der Satan Krieg, benutzt all das Unrecht, Geld, technischen Fortschritt. Ich habe auch technischen Fortschritt. Ich bin dankbar, dass ich meine Heizung so drehen kann, ich will. Ich schicke mich auch in die Zeit. Ich verteufle das nicht, liebe Geschwister. Aber wenn es zum Götzen wird, zum alleinigen Lebensinhalt wird, wenn keine Salbung da ist, wenn der Segen Gottes fehlt, wenn der Geist Gottes nicht arbeiten kann, liebe Geschwister, dann werden wir einmal in schrecklicher Weise unsere Augen öffnen. Denn der ganze Fortschritt, das nimmt ein schlimmes Ende. Ein Millionenheer bereitet sich schon langsam zu von Osten. Armageddon kommt immer näher, liebe Geschwister. Du brauchst Jesus, du brauchst seinen Geist, du brauchst die Bibel, du brauchst solche Orte, wo Gottes Geist reden kann. Du brauchst Stätten, da wo Gott dir sein Weltbild zeigt, wo Gott die Zukunft der Menschheit zeigt. Nicht blühende Landschaften, die wir erwarten, wenn wir neue Absatzmärkte bekommen. Nein, nein, Jesus ist unsere Zukunft. Ja, und da waren die aufmarschiert. Und der gesalbte Mann Gottes war eingekreist. So wie Lot, der gerettet werden sollte, in Sodom sich konfrontiert sah. Mit allen, so steht's geschrieben. Und wie der Zachäus dem Heil widerfahren war, gegen den alle gemurrt haben, so gibt's eine Auseinandersetzung. Gott ist der modernen Entwicklung leider, leider so sehr im Weg. Und was ich mit Bedauern sage, ich sag's nicht gehässig, Gott und seine Leute, wo der Geist Jesus, sind auch der religiösen Entwicklung sehr, sehr im Weg. Achten wir darauf, liebe Geschwister. Gehen wir nach der Bibel. Aber keine Sorge, die Syrer bekommen den Elisa nicht, den Mann Gottes, in dem der Name Gottes war. Keine Sorge, die Entrückungsgemeinde wird zubereitet. Gott wirkt in die Kriege ein nach seinem Plan. Sein Plan ist fertig, schon haben wir gesungen, und liegt bereit. Gott hat einen Plan und Gott ist noch auf dem Plan. Und was er sich vorgenommen hat, das wird er ganz gewiss auch hinausführen. Die Syrer bekommen den Elisa nicht und seinen Diener, bescheidenen, einfachen Diener auch nicht, der noch so viel lernen musste. Das war ein Frühaufsteher, der ist zuerst aufgestanden am Morgen. Das war kein fauler Bursche. Wahrscheinlich hat er gebetet, hat vorbereitet, den Tag vorbereitet für seinen Herrn, den Elisa, dem er so gerne gedient hatte, zu dem er so ein wunderbares Vertrauensverhältnis hatte. Und da geht er und schaut hinaus, und was sieht er? Eingekreist. Warst du schon einmal eingekreist? Warst du schon einmal umzingelt? Warst du schon einmal ganz von Feinden umgeben? Warst du schon einmal in einer Situation, wo es scheinbar keinen Ausweg mehr gab? Einen gibt's immer. Das ist der nach oben. Weißt du, was der Dieter gesagt hatte, der den Blick nach oben noch nicht hatte? Der noch nicht gelernt hatte, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich praktiziere das, ganz schlicht und einfach. Man muss nicht dumm sein, liebe Geschwister. Ich kann von Technik etwas verstehen, aber der Blick nach oben, der sollte frei sein. Oh weh, hat er gesagt, oh weh. Und die Leute, die nicht gelernt haben, nach oben zu schauen, weißt du, was die für ein Lied singen? Die nur auf die Schwiegermutter schauen, Schwiegertochter, auf den Chef schauen, aufs Finanzamt schauen, auf die querköpfige Geschwister in der Gemeinde schauen, also Sulz ausgenommen, nicht wahr? Schwierige Brüder schauen. Weißt du, was die so gerne sagen? Oh weh, jetzt ist Ende, jetzt ist aus. Und was muss man so Leuten sagen? Werf doch dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Oh weh, Herr, Syrer um uns herum. Und dann hat er ihm keine Vorlesung gegeben über Optimismus und Pessimismus. Nein, nein, der hat gebetet. Was machen wir mit solchen Leuten, die nicht gelernt haben, nach oben zu schauen, die nicht mehr mit Gott richtig rechnen können? Denn für die muss man beten. Herr, öffne ihm die Augen. Und das ist ein Wunder. Auf der einen Seite gibt's geöffnete Augen und auf der anderen Seite gibt's immer mehr Blindheit. Glaubt nicht, das seien so beiläufige Berichte in der Bibel. Diese Berichte haben eine hohe prophetische Bedeutung. Es ist das Wort Gottes. Und da öffnete ihm der Herr die Augen. Oh, hat er gesagt, Lob und Dank, Wagen und Reiter des oberen Israels. Feurige Wagen. Einer von diesen Wagen hatte den Elia abgeholt. Und der Elisa, der kannte die Kräfte des Himmels. Was wir heute brauchen, das sind Männer der Salbung, die vom Geiste Gottes berührt sind. Die wissen alle Militärmacht, alle Raffinesse hier in dieser Welt sind nichts gegenüber dem, was Gott im Plan hat, was er sich vorgenommen hat. Und da war er voller Freude. Und was macht dieser Elisa, der Mann der Salbung? Der hat sich nicht von der Angst packen lassen. Der hat sich nicht zurückgekrochen, hat gewimmert und geklagt. Der geht den Feind entgegen. Die Kinder der Salbung, der Segnung, die vom Himmel her Hinweise empfangen, liebe Geschwister, das glaube ich heute noch. Das gilt jetzt für mich, liebe Geschwister, in unserer Situation. Und wenn das Nahostproblem noch massiver wird, wenn das Weltproblem noch massiver wird, liebe Geschwister, wenn die Kulturen aufeinander bleiben, wir gehen dem Feind entgegen und rechnen mit Gott. Der geht ihnen entgegen und sagt, Herr, du hast meinem Diener die Augen geöffnet. Schlage sie mit Blindheit. Ich fühle und merke, wie die Militaristen, die Kriegsdiplomaten, die Kriegsstrategen mit Blindheit geschlagen sind. Das spüre und merke ich. Aber meine Bitte ist, heute Vormittag, lieber treuer Herr, öffne uns doch die Augen, dass wir deinen Plan sehen, wie der sich verwirklicht. Da sagt er ihnen, das ist nicht der Platz, wo Gott euch haben möchte. Kommt und folgt mir nach. Und die waren blind. Die waren benommen. Und sie folgen ihm nach. Und was geschah? Durch den Eingriff Gottes, durch die Diplomatie unseres Gottes, der Gutes vorhatte, nicht Vernichtung. Ich will es nachher noch erläutern, Geschwister. Wurden die Leute, die einen Hinterhalt gestellt haben, selber in den Hinterhalt geraten? Wir haben ein schönes Wort im Volksmund. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Und die tappen da hinein. Und dann sagt er, jetzt öffne ihnen wieder die Augen. Jetzt waren sie eingekreist. Was sie tun wollten, die Syrer, das ist ihnen geschehen. Und was man dem Volke Gottes antun möchte, dem geistlichen Israel, das wird der Weltbevölkerung geschehen. Die tappen in die Grube hinein. Ach, das wird schon schlimm werden. Und jetzt hat der König von Israel gesagt, ei, jetzt habe ich die Eindringlinge. Jetzt mache ich gar aus mit ihnen. Bitte beachtet, wie Gott ist, wie Gott Kriege führt. Welche Absichten Gott hat, wenn er eingreift. Der König von Samarien sagt, mein Vater, soll ich sie jetzt umbringen? Wie nennt er denn Elisa? Inzwischen, mein Vater. Und wenn Könige und Machthaber auf die Kinder der Salbung hören würden, auf Boten Gottes hören würden, wäre es anders hier in dieser Welt. Nein, hatte Elisa gesagt. Gott hat sie nicht blind gemacht, damit du sie umbringen kannst. So ist Gott nicht. König von Israel, du musst auch noch lernen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So greift Gott in die Kriegswirkungen ein. Nein, hat er gesagt, gebt ihnen zu essen, die haben jetzt Hunger. Es muss ja nicht gleich Schwarzwälder Kirschtorte sein. Ja, es muss auch gleich nicht der Schnitzel da sein. Nein, gib ihnen Brot und Wasser. Gebt ihnen zu essen. Und dann lass sie wieder ziehen, lass sie zu ihrem König und Herrn gehen. Der soll einmal erfahren, dass nicht Gewalt den Sieg davon erträgt. Der soll einmal erleben und erfahren, dass Liebe und Vergebung mächtiger ist. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Und wenn du Syrer in deiner Umgebung hast und du hast die Salbung, dann darfst du lernen heute Vormittag, wenn Gott die Augen öffnen kann, wie du mit den Syrern, die dir eine Falle stellen wollen, lernst, wie der Josef. Die Menschen gedachten es böse, aber Gott hat's gut gemeint. So ist Gott und so muss er verkündigt werden in biblischer Weise. Und dann war er Freudenmahl. Und die wussten nicht, wie ihnen geschah. Jetzt sind wir mit dem Leben davongekommen. Und was machen die Leute, denen wir Schaden zufügen wollten? Die geben uns zu essen und lassen uns ungeschoren wieder zurück. Ach, das ist die Liebe Gottes. Ich wünsche dir, mein lieber Zuhörer, dass du von Gott und seinem Wort lernst. Und dass du begreifst, er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Amen.
Einst ging ich eigene setz mich dir hin.